seiner schönen Brust.
Diese Sache, dadurch die Sache erst bekannt gemacht. Ich weiß noch, wie ich dann ein Jahr später nach Leipzig ging und das kleine Scherlein von 13 Leuten gefragt habe, seid ihr bereit, Trägerkreis zu sein? Veranstaltung für Leipzig. Die sind erschrocken drüber. Dass alles möglich geworden ist, bis hin zu den Finanzen und dass Menschen zum Glauben gekommen sind. Ich sehe noch den letzten Abend in Nürnberg unter unserem verantwortlichen Kreis war ein Pfarrer, der sich immer dagegen gewehrt hat, dass Ulrich Barzani nach vorne gerufen hat. Das geht nicht und das kann man nicht so machen. Am letzten Abend hat er seinen Sohn dabei gehabt, einen Wissenschaftler, hochdekoriert. Und mit Tränenaugen sagt er, er ist vorgegangen. Dass das möglich wurde in unserem Land, dass Menschen sich entschieden haben, und dass jetzt hoffentlich Gemeinden finden, in denen sie wachsen können. Als ich jetzt in Curitiba bei einer Missionarskonferenz von Indianermissionaren war, haben wir gefragt, wie sie zum Glauben gekommen sind. Und drei dieser Ehepaare der Indianermissionare, die heute draußen im Busch von Paraguay in Brasilien Dienst tun, sind 93 zum Glauben gekommen, sind dann in Mission gegangen. Also Gott hat uns gegen unseren Kleinglauben und unseren Kleinglauben überwinden Frucht geschenkt. Jesus lebt, man kann es erfahren.
Ja, und die Frage, ob wir was anders machen können, hast du gar nicht erst aufgegriffen.
Was wir ganz bestimmt anders machen müssen, wo wir ganz schwach sind in Deutschland, ist, dass wir auf Menschen zugehen, und zwar nicht erst 4 Wochen vor einer Evangelisationswoche. Die Evangelisation soll nur ein Anlass sein, dass wir Menschen ins Gespräch kommen. Und meine Erfahrung aus der Gemeindearbeit, so haben wir beim Besuchsdienst gearbeitet, nicht im Blick auf eine Evangelisation, sondern zu Menschen hingehen und sagen, ich wollte einfach einmal hören, wie es ihnen geht. Und das sollte nicht Trick Nummer 17 sein, sondern ein ernsthaftes Zuhören. Und dann müssen wir uns 2 Stunden Zeit nehmen. Hinter jeder Glastür sind beschwerte Menschen, die froh sind, wenn ein Mensch einmal zuhört. Und dann am Schluss, wenn wir vielleicht gar nicht sagen, darf ich mit ihnen beten, ein freies Gebet sprechen, sondern darf ich mit ihnen das Vaterunser beten, das sie vielleicht jahrzehntelang nicht mehr gebetet haben, aber das können sie nochmal selber nachbeten. Freies Gebet, denken immer, das kann ich nicht beten. Plötzlich an Menschen Anteil nehmen und dann sagen, sie haben mir so viel anvertraut, ich glaube, wir müssen miteinander zu Jesus gehen. Ich brauche es auch. Nicht, weil ich etwas habe, das du auch haben müsstest. Wir meinen immer, wir müssten dem anderen etwas verkaufen. Das klingt so falsch. Und weil ich Jesus täglich brauche, würde ich sie gern einladen. Hier bei dieser persönlichen Zuwendung müssten wir pro Christen all die Möglichkeiten, die wir haben in Gemeinden und bei besonderen Veranstaltungen, viel, viel mehr ausnutzen. Wir haben so abgeschottet, wir sind fast sektierisch darin, dass wir schon Sorge haben, dass die Leute uns die Fenster einwerfen könnten. Wir müssen aus dem Winkel hinaus, wie die Christen in Indien, Ostafrika, aus ihren Winkeln hinausgehen und sagen, wir haben das Beste für unsere Nation bereit, für den Menschen von heute.
Nun ist ja Frau Christ, was viele gar nicht wissen, eine Frucht der Lausanner Bewegung in Deutschland. Du bist international sehr intensiv in der Lausanner Bewegung tätig gewesen. Auch da in der Rückschau, jetzt sind es 25 Jahre her, seit die Lausanner Verpflichtung bekannt wurde. Was hat die Welt und die Christenheit in Besonderheit nach deiner Meinung der Lausanner Bewegung zu verdanken?
Billy Graham hat ja die entscheidenden Mottos ausgegeben. Billy Graham hat die etwas verhockte evangelikale Christenheit schon in den 40er Jahren, dann 50er Jahren vorangebracht. Im Gebrauch der modernsten Medien, im Gebrauch der Evangelisationsmethode, im Zusammenführen von Christen aus aller Welt und deutlich zu machen, dass Jesus das aktuelle Thema ist. Hier nur in Deutschland ist es gelungen. Theo Sorg hat es angestoßen, aber du, Bruder Markwart, hast es mit Leben erfüllt und durchgezogen, auch in Schwierigkeiten, dass wir die wenigen missionarischen Kräfte, die es in den Volkskirchen gibt, die Amerikaner sagen, die Mainline Churches in den Großkirchen, zusammenbringen mit den evangelistisch gesonnenen Arbeiten, Aktivitäten, Menschen aus den freien Werken, aus der evangelischen Allianz. Die deutsche Lausanner Bewegung war zur Hälfte besetzt mit Leuten aus den Landeskirchen, aus den missionarischen Ländern, zur Hälfte der Allianz. War eine überaus fruchtbare Zusammenarbeit, das sollte erhalten bleiben. Dass das Heil nicht abhängt von der Frage Freikirche oder freie evangelische Gemeinde auf der einen Seite oder Großkirche. Wir sehen miteinander das Volk, wie Jesus das Volk sah und es jammerte ihn, denn sie waren verschmachtet, weil sie die Verbindung mit Gott verloren hatten. Und so müssen wir miteinander egal wo wir stehen, oder in pietistischen Gemeinschaften, oder in einzelnen Jugendgruppen, miteinander versuchen, ins Volk hineinzuwirken.
Nun sind ja Pro Christ und auch die Lausanner Bewegung für Weltevangelisation sogenannte übergemeindliche Angelegenheiten, übergemeindliche Institutionen. Du bist ein Mann der Kirche, auch bekannt als ein Mann der Kirche, hast dich aber offensichtlich nie gescheut, in solchen übergemeindlichen Aktivitäten auch mitzumachen.
Das ist auch württembergisches Erbe, wenn ich etwa an Prälat Hartenstein denke oder was Johann Albrecht Bengel als württembergischer Kirchenmann und Prälat für die gesamte Christenheit nicht bloß in Deutschland bedeutet hat. Wir in Württemberg sind ganz stark geprägt worden von der ersten missionarischen Arbeit, die in Basel 1812 mitten noch in den napoleonischen Wirren begonnen wurde. Und die Väter und Mütter der Basler Mission haben gesagt, weltweit schart sich alles, was wirklich Gemeinde Jesu ist, um die Mission. Heute würde man auch sagen Evangelisation. Diakonie war da nie ausgeschlossen, ist bis heute immer mit verbunden. Aber um das Weitergeben der Einladung Jesu, das schart sich um diese Evangelisation. Und deshalb, weil bei der Basler Mission, egal ob das ein Elsässer ist oder Französisch-Schweizer oder Deutsch-Schweizer oder Baden oder Württemberger, es wurden auch Konfessionsgrenzen zwischen Reformierten und Lutheranen überwunden über dieser übergreifenden Aufgabe. Und vielleicht ist das württembergisches Erbe, ich habe es schon in meiner Jugend viel von Prälat Hartenstein mitbekommen. Wir dürfen nicht bloß gebunden sein an unsere landeskirchlichen engen Korsettstangen, die zurückreichen. Die landeskirchliche Organisation reicht zurück bis vorreformatorischen Katholizismus, das Parochiedenken. Wir müssen doch nach vorwärts denken, das habe ich einst in Amerika gelernt. Wie sieht das in 20, 30 Jahren aus, werden wir doch die Grenzen der Landeskirchen haben. Und wenn der landeskirchliche Pfarrer aus einer manchmal auch verständlichen Sorge Angst hat vor der Evangelisation, es könnten mehr Leute dorthin gehen, als in seinen Sonntagsgottesdienst, der immer mehr abrüttelt. Das sieht es manchmal als Konkurrenz, also nicht als ergänzende, hilfreiche Maßnahme. Aber das ist schon Elias Schenk so gegangen, dem ersten Evangelisten in Deutschland. Wenn das so ist, dann müssen wir über die Grenzen des volkskirchlichen Verstandes hinaus nach Partnern suchen, nach Koalitionen, mit denen wir zusammen die wichtige Arbeit tun können, um der Menschen von heute willen.
Du hast jetzt zweimal Prälat Hartenstein genannt, bist aber selbst auch Prälat gewesen von 1989 bis 1995 in Ulm, in der Rückschau deines Lebens. Was denkst du eigentlich, was ist das Wesentlichste gewesen, was du als Prälat bewegen konntest?
Ich habe meine Hauptaufgabe gesehen in der seelsorgerlichen Begleitung der etwa 500 Pfarrerinnen und Pfarrer in der Region, in der ich verantwortlich war, vom Mittleren Neckarraum bis zum Bodensee. Weil viele kirchliche Mitarbeiter in einem Maß leergebrannt sind, burnt out, wie man sich das gar nicht vorstellen kann. Es hat mir mal einer gesagt, ein Begabter, ich überlege mir montags bis donnerstags, was ich aufgrund der Kommentare zu einem Bibeltext am Sonntag sagen kann. Und von dem, was übrig geblieben ist, überlege ich mir am Freitag, wie man das dann einem modernen Menschen vermitteln kann. Wenn ich samstags die Predigt niederschreibe, dann habe ich den Eindruck, ich hätte am Sonntagmorgen noch ein paar Gramm Wahrheit zwischen den Fingern und während ich predige, merke ich, dass ich nichts mehr habe. Wenn das der Erfolg des wissenschaftlichen Studiums ist, dann muss diesen Pfarrerinnen und Pfarrern geholfen werden, dass sie wieder geistlich Boden unter den Füßen bekommen.
Wie kann das geschehen?
Nur im persönlichen Zuspruch. Das Prälatenamt sieht so aus, als ob man heute als Bischof oder Regionalbischof irgendeine Macht hätte. Die einzige Macht, das Gebet miteinander, der seelsorgerliche Zuspruch, die geistliche Ermutigung.
Du bist selbst in der EKD-Synode gewesen, viele Jahre. Und du bist auch in der Württembergischen Landessynode gewesen. Warum bewegen die Synoden nicht mehr? Das muss doch noch mehr Menschen geben, die diese Probleme sehen, nicht nur dich.
Ich möchte mal von mir absehen. Lange Jahre war ich zusammen mit Dekan Kurt Hennig, der auch in der EKD-Synode war. Da hat mal einer lachend gesagt, am bunten Abend der LKD-Synode, wenn Kurt Hennig aufsteht, wissen wir schon, was er sagen wird. Nämlich, in der Bibel steht es ganz anders, als was im Resolutionsvorschlag steht. Unsere Aufgabe in der LKD-Synode war eine prophetische Aufgabe, daran zu erinnern, dass eigentlich die Ziele des Volkes Gottes, die uns Jesus gegeben hat, etwas anders aussehen, anders gewertet sind, als was wir heute in der Volkskirchenwirklichkeit draus machen.
Jetzt kann ja wenigstens in Württemberg noch das einzelne Kirchenglied mitbestimmen, wer in die Synode geht. Im übrigen Deutschland ist das ja kaum möglich. Was bleibt also dem Christen, der unter seiner Kirche, unter den Kirchen leidet, zu tun?
Wir sollten nicht so sehr auf die Kirchen sehen, wir sollten nicht auf Kirchentage sehen, wir sollten auf Wahlerklärungen. Es gibt mehr lebendige Gemeinden, als wir ahnen, auch in der Volkskirche. Wir haben in Württemberg seit über 25 Jahren im Albrecht-Denghaus eine Studienbegleitung für Theologiestudentinnen und Theologiestudenten angeboten, eine geistliche Begleitung, damit sie nicht von Anfang an leergebrannt sind. Diese Frucht zahlt sich aus, hat einmal Prälat Bengel vor 250 Jahren gesagt, dass Gott durch eine Handvoll junger Leute ein Gewürz für das ganze Herzogtum machen kann. Und das erleben wir heute. Es gibt ungeheuer, unvorstellbar lebendige, aktive Gemeinden auch um diese jungen Leute herum. Und wo man es in der eigenen Heimatgemeinde nicht findet, gibt es bestimmt eine der Nachbargemeinden, in die man gehen kann. Die Zeit Hofagers oder Bengels war viel trostloser, geistlich gesehen, in der Landeskirche als heute. Also ich sehe nicht bloß alles schwarz in schwarz. Aber wir müssen in den Gemeinden wirken. Bengel hat dazu gesagt, ich beziehe mich immer auf die Väter, der Unglaube, die geistliche Verwirrung, ergreift nicht bloß die großen Kirchen, sondern alle Gemeinschaften. Damals haben manche Leute gesagt, wir müssen aus der Kirche austreten. Die geistliche Verwirrung ergreift auch Freikirchen und Gemeinschaften. Wir müssen im Wort Gottes gegründet sein. Wir müssen wieder anfangen, dass 32 versammeln und im Wort bohren. Die Hausbibelkreise sind nicht dazu da, irgendwie sich ein bisschen religiös auszutauschen, sondern in die Tiefe zu bohren. Nur so kommen wir weiter. Nicht, wir sollten nicht so viel von Kirchenleitungen erwarten, die können heute gar nicht mehr viel tun. Schon zu Bengels Zeiten, Prälat Bengel hat gesagt, wenn ich als Prälat etwas zu sagen hätte, dann würde ich, und dann hat er seine Reformvorschläge gemacht. Spener, der Gründer des Pietismus, hat zuerst an die Verantwortlichen der Kirchen seine Schrift Pia Desideria, mein herzliches Verlangen, gerichtet. Und es wurde eine Riesenpanne draus, weil diese Vorschläge alle auf die Seite gelegt wurden. Und nur dort, wo sie von kleinen Leuten, württembergischen Bauern, Handwerkern, Weingärtnern aufgenommen wurden, die sich um die Bibel geschart haben, ist fürs ganze Remstal, da kann ich es beobachten, eine neue Hoffnung ins Tal gekommen. Wir müssen wieder anfangen, wegzuschauen von dem, was irgendwelche Beschlüsse von Synoden und Kirchenleitungen sind. Die sind manchmal erschreckend. So, wir müssen wieder selber vor Ort bauen. Jesus hat sein Reich angefangen mit 12 Jüngern, von denen waren alle Versager, aber er hat was draus gemacht. Und die kleinen Gemeinden in Kleinasien, die Fremdlinge in Kappadokien, die waren verfolgt vom Staatskultus und waren angegriffen vom Synkretismus der damaligen Zeit. Sie waren Außenseiter, aber wo Jesus aus einer kleinen Gemeinde etwas macht, wo wir uns vertrauen, auf Jesus setzen, da kann etwas geschehen.
Du bist lange Jahre Vorsitzender des Synodalausschusses für Diakonie, Ökumene und Mission gewesen. Sieht es eigentlich in anderen Ländern verheißungsvoller aus als hier bei uns in Deutschland?
Im Blick auf die Diakonie ist es so, dass wir ja, Entschuldigung, wenn ich noch mal weit aushole, fast alle Gründungen der Diakonie sind aus bibeltreuen Bewegungen von bibeltreuen Menschen aufgebaut worden, Pietisten, finanziert vom Schärflein der armen Witwe. Es gab keine Staatszuschüsse, keine kirchlichen Zuschüsse. In der Zeit des Dritten Reiches konnten die sich nur retten, bis hin zu den einzelnen CVDMs und Jünglingsvereinen, bis hin zu unseren Kindergärten, indem sie sich der Kirche unterstellt wurden. Das hinterhergesehen war das eine Verkirchlichung. Und heute ist das große diakonische Werk fast eine Parallelorganisation zur Kirche. Die Leitung eines regionalen diakonischen Werks ist eine zweite Kirchenleitung mit einem riesen Etat. Es sind große Diakoniekonzerne entstanden. Was wir neu entdecken müssen, ist die gemeindenahe Diakonie. Da sind Leute, die eine Gehirnverletzung hatten durch einen Unfall oder durch einen Schlaganfall. Oder sind Angehörige von Schwerkranken, von Krebskranken. Die zu begleiten, geistlich zu begleiten, ermutigen, für sie da zu sein, das wäre eine gemeindenahe Diakonie, die wir ganz neu aufbauen und entwickeln müssen.
Ja, und wie ist das in anderen Ländern? Wie sieht es da aus? Ihr habt ja mit diesem Ausschuss sicher auch Verbindung gehalten in die Welt hinein, Asien, Afrika.
Wir haben manche Reisen gemacht und ich bin überrascht, was an geistlichem Leben da ist, das uns vorher durch den Ökumenischen Rat gar nicht vertraut ist.
Als wir etwa 1975, als ich Delegierter bei der Weltkirchenkonferenz in Nairobi war, ist damals deutlich geworden, dass von 52 großen Kirchenorganisationen, die es in Tansania gab, nur 4 dem Ökumenischen Rat angehörten. Die anderen großen Kirchen hatten eine Scheu gehabt, dass ihr missionarisches Anliegen nicht richtig aufgehoben ist beim Weltkirchenrat. Wir haben also Verbindung aufgenommen mit Kirchen, die zur großen ostafrikanischen Erweckungsbewegung gehören. Ruanda, Burundi, Tansania, Kenia, Uganda, die uns schon in Lausanne begegnet sind. Und da ist so viel geistliches Leben da. Das Entscheidende ist, in diesen Kirchen, man darf nicht, wie etwa ich hier am Mikrofon, reden, bevor man nicht seinen christlichen Ausweis vorgelegt hat. Das heißt, man muss erzählen, was man in den letzten 8 Tagen mit Jesus, mit dem lebendigen Jesus erlebt hat. Erst dann hat man sozusagen Legitimation, von Jesus zu reden. Und dann ist wichtig, dann stimmen alle an, wenn man das gesagt hat, das Lied Tu quo tendere sa Jesu, Ehrenpreis sei dem Lamm. Wunderbar, dass er heute wirkt. Und in dieser ostafrikanischen Christenheit ist das Wichtigste, Jesus hat uns alle Schuld vergeben. Wo früher die Afrikaner Unmengen von Opfern brachten, mit einem schlechten Gewissen. Jesus hat die Schuld auf sich genommen. Jetzt will ich auch vergeben. Und nicht bloß warten, bis der andere kommt und sagt, du verzeih mir, sondern ich muss auf den zugehen, zwischen dem und wir Spannungen sind und sagen, lass uns die Sache ins Reine bringen. Und es wird erzählt, Festo Kibengere hat uns das auch immer erzählt, der Bischof, als einmal dänische Missionare, Charismatiker, zu ihm gekommen sei, ihr habt noch nicht die Gabe des Heiligen Geistes. Da hat einer dieser afrikanischen Evangelisten gesagt, was hat euch denn der Heilige Geist gesagt über das, was Sünde ist? Hat er euch eure eigene Sünde näher erkennen dann erlassen? Der Heilige Geist wirkt sich nicht in Begeisterung aus, sondern er uns in die Tiefen unseres Lebens und unserer Fantasie hineinleuchtet. Beeindruckende Erfahrungen in Lateinamerika, dass man eigentlich heute sagen kann, dort, wo gesungen wird am Abend, kann man hingehen, findet ein Hausbibelkreis. Und Bibel und Gebet scharen sich, die Leute singen, wurde oft bei uns in der Publikation auch unserer Missionswerke, kirchliche Missionswerke gesagt, das seien evangelikale Sekten. Das darf die katholische Kirche aus ihrer Sicht sagen. Aber keine Sekten. Der Soziologe Peter Börger hat gesagt, das ist ein ganz neues Erwachen in Lateinamerika. Menschen werden sich ihren eigenen Männer hören auf zu trinken, ihre Frauen zu schlagen. Die ganze Volksethik, die Moral wird anders durch die Durchdringung mit dem Evangelium. Also solche Dinge haben wir erlebt in der Begegnung mit Christen anderer Länder. In Indien besonders eindruckend, wie diese kleine Christenheit, mindestens die evangelikalen Christen, sich nicht scheuen, das Evangelium weiterzugeben, mitten unter anderen Stämmen und in anderen Dörfern zu leben und dann in diesen Dialekt hinein das Evangelium zu sagen, als Leute, die dazugehören, nicht von außen kommen. Schade, dass viele der großen Kirchen, die aus der Mission herausgewachsen sind, auf die immer wieder von uns gestellte Frage, wo treibt denn ihr Mission, gesagt haben, we don't do it, the government doesn't like it, wir machen es nicht, die Regierung hat es nicht gerne. Die Regierung hat natürlich gerne, dass keine interreligiösen Streitigkeiten entstehen, wie sie heute auch wieder in Indien leider stattfinden, aber als Petrus und Paulus gesagt wurde, ihr dürft nicht mehr im Namen Jesus lehren, haben sie gesagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.
Ja, man wünschte sich ja, dass die Ökumene mehr Fragen dieser Art transportieren würde. Ich denke, dann wäre aus den Reihen der engagierten Christen auch nicht so viel Widerstand gegenüber der Ökumene. Wie ist das eigentlich zu erklären, dass das so sehr politisch geworden ist, was von dort abgeht? Das ist eine Frage. Und meine zweite Frage, habt ihr denn als Kirche gegensteuern können?
Es ist mindestens seit den 60er Jahren, seitdem die erste Begeisterung über die Selbstständigwerdung der Nationen in Asien und Afrika verflogen ist, die erste Euphorie, sind ungeheuer viele Nöte aufgebrochen. Politische Nöte, Stammeskriege wieder neu entflammt, ökonomische Krisen, Wirtschaftskrisen, dass eine Christenheit sich herausgefordert gefühlt hat, hier Rat und Hilfe zu geben, ist verständlich. Aber dass darüber die Parole entstanden, also 1962, Mission is out, die Zeit der Mission ist vorbei, ist eigentlich unverständlich. Da gab es eine Spaltung, die so nicht sein darf. Und wir in Württemberg haben versucht, auch unter Hilfe von Walter Arnold, dem damaligen Präsidenten und Referenten für Ökumene und Mission, einem begnadeten Christen. Das zusammenzuhalten, was von Jesus her wichtig ist. Das Heil des Menschen und das Wohl des Menschen. Walter Arnold hat alles unterstützt, auch von evangelikalen Missionen, Entwicklungshilfsorganisationen, wo andere sagten, sie Evangelikale. Nein, wenn da was Wichtiges getan wird, ist getan. Aber vor allem hat die missionarische Arbeit unterstützt, dass auch zum Teil mit Finanzierung von Württemberg Theologen ausgesandt wurden in die Kirchen Lateinamerikas, Asiens und Afrikas, um bruderschaftliche Hilfe diesen Kirchen zu gewähren. Ich denke, dass wir in einigem gegensteuern konnten. Wir haben eine gewisse Koalition mit Norwegen gehabt. Wir haben unsere kritischen Bedenken 1974 in Genf eingebracht. Aber ich muss mal so sagen, als mir das so in den Nerven war, der Kampf um die Ökumene und gegen die Ökumene, habe ich mal gesagt, Herr Jesus, mach du mich frei von diesem Gebanntsein, gebannten Starren auf die Ökumene. Und er hat mich frei gemacht und ich habe auch den Eindruck, dass in den letzten Jahren die Ökumene keine Bedeutung mehr hat.
Ja, die Frage stellt sich, was kann denn ein einzelnes Kirchenglied tun, um die kirchliche Landschaft zu bereichern?
Wir sollten nicht so sehr darauf starren, was Kirchenleitungen, Synoden und so weiter beschließen, sondern Christen brauchen Gemeinschaft. Im Normalfall ist der andere Christ, geht mir auf die Nerven. Was mich mit ihm zusammenbindet, ist nur das Vertrauen auf Jesus Christus. Er ist in seiner Art und Weise des Lebens und Sprechens, sich Benehmens so anders von mir, dass ich an ihm verrückt werden kann. Aber um Jesu willen muss ich mit ihm zusammenfinden. Und Christen müssen miteinander beten und müssen miteinander wieder Bibel lesen. Und zwar nicht über große Theorien, sondern sie sollen mal den Satz durchbuchstabieren aus dem 2. Timotheusbrief. Alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Welches Wort gehört hier betont? Alle, die fromm leben wollen, in Jesus Christus, müssen Verfolgung leiden, erleiden oder müssen ergehen lassen über sich. Es gibt Ausspracheabende für 8 Abende. Wir müssen wieder ganz primitiv anfangen. Was verstehen wir drunter? Was hören wir als Wort Gottes an uns? So sind die Gemeinden in Indien seit der ersten Christenheit, so sind sie gewachsen. Im Hören aus Wort Gottes Leben entsteht nur dort, wo wir Jesus ernst nehmen, der durch das Wort seiner Apostel und Zeugen reden will.
Ja, wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann sehe ich dich im Geist bei mancher Konferenz, bei mancher Tagung mit diesem Feuer. Es ist ja eigentlich schade, dass du im Ruhestand bist und dich nur noch gelegentlich äußerst. Ich hoffe, dass wir noch viel von dir lesen und hören können. Wie bist du eigentlich geworden, was du bist? Was hat dich geprägt in deinem Leben?
Ich möchte drei Dinge nennen und will viel was nennen. Erstens, erst Frauen. Wie der normale Mensch entscheidend geprägt wird durch das, was er von Frauen mitbekommt, Großmüttern und Müttern, so bekommt ein Christ mit durch Kinderkirchhelferin, Jungscharleiterinnen, Patentanten. Frauen in der Gemeinde, das ist das Zweite. Christen, wo man merkt, wir haben die Woche über gearbeitet bis zum Letzten. Und ich sehe noch die Frau vor mir in der Johannesgemeinde Stuttgart, die beim Gottesdienst stehen geblieben ist, damit sie nicht in der Bank einschläft, sondern etwas von der Botschaft mitbekommt. Solche Gestalten haben mich geprägt. Gemeinde. Und da waren es vor allem Frauen in der Gemeinde. Wenn meine Mutter sagte, schau mal, die Frau Pfarrer XY, von ihren 5 Kindern ist sie noch weggerannt, damit sie zur Predigt kommt. Was heute bei Pfarrfrauen gar nicht mehr selbstverständlich ist. Ist mir Bewusstsein gegeben worden. Die Pfarrfamilie gehört dazu. Das ist das Vorrecht der Pfarrfamilie, dass sie dabei sein darf. Gemeinde, ich habe eine ungeheuer lebendige Heimatgemeinde in Stuttgart, eine Johannesgemeinde erlebt, durch den Kirchenkampf schwer bedroht, aber darin gewachsen in der Bedrohung, aber dann in der Evakuierung, auch in Hülben, in den Heimat der Vorväter. Und dann der Nachkriegszeit, das Nachkrieg Stuttgart, Jugendevangelisation mit Kurt Hennig, wie wir Jugendkreise begonnen haben, das Blasen begonnen haben. Schülerbibelkreise. Das hat mein Leben geprägt und im Studium war es mehr als das Studium in Deutschland, war vielleicht doch das eine Jahr in Amerika, als ich lebendigen Christen begegnet bin, bis hin zu Professoren. In Amerika kann bei den frommen Universitäten nur einer Professor werden, wenn er vorher 6 Jahre in einer Gemeinde war oder Missionar. Das merkt man ab. Keine Vorlesungsstunde wird begonnen ohne Gebet, an jedem Vormittag eine Andacht. Die Studenten auch durch Gott herumgeholt, verändert. Und dann im letzten Studienjahr, zu dem ich gehörte, an jedem Sonntag in eine Gemeinde geschickt worden zum Predigen, eine Gemeinde, die sich finanziell keinen Pfarrer leisten konnte. Da habe ich eine Unzahl von
aktiven Gemeinden, die aus 60, 70 Leuten bestanden, aber zusammenhielten, um Jesu willen. Also all das hat mein Leben sehr geprägt.
Ja, das hat uns immer Mut gemacht zu sehen, dass ein Mann, der in der Führung der Kirche tätig ist, dennoch anderen Jesus zu lieb machen kann. Worauf führst du es denn selbst zurück, dass die Jesusbotschaft in deinem Leben eigentlich bis jetzt nicht verklungen ist?
Ich lese seit viel, das macht mein Ruhestand reich, moderne Schriftsteller. Und ein amerikanischer Schriftsteller schreibt, ohne eine übernatürliche Rettungsaktion ist unsere irdische Existenz hoffnungslos. Das merke ich bis heute, wenn ich nach meiner Fantasie gehe, was in meinem Herzen ist, was mich bewegt, ist meine Existenz hoffnungslos. Und ich bin täglich angewiesen auf, dass Jesus mich vor den eigenen Torheiten bewahrt, durch überirdische Rettungsaktion. Und das weiterzugeben, uns dessen nicht zu schämen und sagen, das kann man den modernen Menschen nicht zumuten, das war mir immer ein Anliegen. Und das soll auch weiterhin im Ruhestand so bleiben.
Vielen Dank, lieber Rolf Schäffbuch. Gottes Segen auch weiterhin zu allem Tun. Wir hatten über diese Sendung geschrieben, Gottes Volk hier und weltweit. Wir brachten die verkürzte Fassung eines Interviews in ganzer Länge vor wenigen Tagen über ERF 1 ausstrahlten. Wir verabschieden uns nun von Ihnen, wünschen Gottes Segen aus der Technik Wilfried Rühl und am Mikrofon Horst Marquardt. Wir wünschen Ihnen auch diese lebendige Jesus-Erfahrung, von der Rolf Schäffbuch zuletzt gesprochen hat.